Wodurch ist denn euer Aktionsbündnis gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie entstanden?
Also entstanden ist es tatsächlich aufgrund einer Einzelinitiative von mir. Und die Einzelinitiative war ein offener Brief, den ich im Februar an die Szene der Helferkreise quasi geschickt habe. Und in dem offenen Brief habe ich meinen eigenen Gemütszustand formuliert, nämlich dieses, ich sag's mal verkürzt, im Hamsterrad laufen, gegen Windmühlen ankämpfen und so eine bestimmte Verzweiflung auch im Stich gelassen zu werden von Politik und Verwaltung und parallel dazu die Beobachtungen und Erfahrungen der Verschärfung der politischen Situation mit dem Rechtsruck in der Gesellschaft und wie Politik auf das Entstehen von Pegida und so weiter reagiert hat, dass da sofort eine Reaktion gab. Und das habe ich in dem Brief thematisiert und habe dann dazu aufgerufen, dass man sich sichtbar macht und dass man gemeinsam demokratisch sich aufstellt und sich für eine Vollversammlung am Marienplatz versammelt und dort quasi versucht, sich zu organisieren.
Das war ja eure erste große öffentliche Aktion, also so eine öffentliche Vollversammlung der Ehrenamtlichen in der Flüchtlingshilfe. Das war im April auf dem Münchner Marienplatz war das. Wie ist das abgelaufen und welche Resonanz gab's?
Also das ist überraschend gut abgelaufen, weil die Resonanz schon auf dem Brief war eigentlich gigantisch. Das habe ich so krass gar nicht erwartet gehabt. Da gab es wirklich richtig viel Feedback. Das ist dann auch sogar noch in die Presse gegangen. Und dann haben wir ein paar Treffen gemacht, um darüber zu diskutieren, ob das Sinn macht und wie wir es uns aufstellen. Und haben halt festgestellt, dass es ganz, ganz wichtig ist, dass wir auch wieder lernen, miteinander zu reden, zu kommunizieren und zu diskutieren. Und dann haben wir in der Vorbereitung für diese Vollversammlung 7 Themenschwerpunkte ausgemacht, zum Beispiel die Arbeit des BAMF, Ausbildung und Arbeit, queere Geflüchtete, Wohnsituation, so diverse Themen haben wir vorbereitet und haben dann beschlossen, dass wir in diesen Themen oder über diese Themen mit den anderen Flüchtlingshelferinnen diskutieren wollen und es auch öffentlich tun wollen am Marienplatz und haben dann eingebettet eine Kundgebung mit Redebeiträgen am Anfang und am Ende, dazwischen tatsächlich so große Kreise gebildet und haben öffentlich diskutiert. Da muss man dazu sagen, die Inspiration habe ich noch mitgegeben auf den Treffen, weil ich vor 6 Jahren während der Bankenkrise in Spanien war und dort ja die öffentlichen Plätze besetzt waren. Und ich war total fasziniert davon, dass da zu beobachten, wie jeden Tag eine Art Plenum stattgefunden hat und da 300-400 Leute im großen Kreis miteinander diskutiert haben. Und ich fand das ein ganz wichtiges Signal, als demokratische Bewegung auch in der Lage zu sein, quasi miteinander zu reden und überhaupt erstmal zu formulieren, worum es denn eigentlich geht.
Nun gab es ja im Sommer 2015 ein riesiges Engagement. Tausende Ehrenamtliche haben Geflüchtete unterstützt. Es wurde auch sehr, sehr bekannt durch die Bilder vom Münchner Hauptbahnhof. Es hat sich dann aber auch ein bisschen verändert. Diese Willkommenskultur ist nicht so weitergegangen. Wie würdest du das beobachten? Ist da auch was in der Bevölkerung gekippt?
Ich sehe das ehrlich gesagt gar nicht so. Also ich würde nicht unbedingt sagen, dass es gekippt ist. Ich habe gerade gestern wieder eine Diskussion dazu gehabt, witzigerweise. Ein bisschen ist die Frage, was ist eigentlich genau am Hauptbahnhof passiert? So, und ich bin mir nicht so sicher, jetzt im Nachhinein, ob das tatsächlich so der große Aufbruch einer Willkommenskultur war, weil was gerne vergessen wird, was kurz davor passiert ist, bevor das am Hauptbahnhof war, waren 2 Sachen, die wirklich sehr durch die Presse gegangen sind und ganz viel Mitleid ausgelöst haben. Das war dieser LKW, wo 70 Geflüchtete erstickt sind, und es war dieses an Strand geschwemmte tote Baby. Und ich glaube, dass das sehr, sehr viel auch so einen Mitleidsimpuls ausgelöst hat und dass deswegen vielleicht die Massen so groß waren von Leuten, die da sich zum Beispiel am Hauptbahnhof hingestellt haben. Aber ich merke jetzt, dass im Hintergrund eine ganze Menge Leute schon vorher aktiv waren oder manche auch erst viel später aktiv geworden sind. Ich zum Beispiel auch. Ich habe gar nicht am Hauptbahnhof gestanden oder mich dort beteiligt. Und dass es da eigentlich eine relativ solide, breit aufgestellte Basis gibt, die erstaunlich, sag mal, für das, wie viele Schwierigkeiten sie kriegt mit Politik und Verwaltung, die dafür erstaunlich stabil ist und die sich zum Beispiel auch nicht, nach meiner Beobachtung, von den Vorfällen in Köln irgendwie wahnsinnig irritieren hat lassen, weil die Erfahrung der Flüchtlingshelfer der meisten eben genau eine andere ist. Also was da in Köln passiert ist, war ja ein Problem mit Sexismus und Umgang von männlicher, sexualisierter Gewalt und nicht zugeschrieben explizit auf Geflüchtete. Das ist, glaube ich, eine Erfahrung, die Flüchtlingshelferinnen in der Form nicht teilen und deswegen auch gar nicht so empfänglich sind für das, was da an medialer Diskussion losgetreten wurde.
Nun ist eure Initiative aber schon auch aus dem Frust raus entstanden, nämlich ein Frust der ehrenamtlichen Helfenden in der Flüchtlingshilfe. Bei welchen Themen ist dieser Frust am größten? Wodurch kommt er?
Also ich denke, das erste Mal, wo er richtig groß wird, ist bei den Anhörungen. Also was da im BAMF passiert und diese Interview, also es gibt ja das Grundrecht auf Asyl ist im Grunde genommen eine Einzelfallprüfung und diese Einzelfallprüfung muss eigentlich gewissenhaft durchgeführt werden. Und wenn man mit Geflüchteten den Prozess mitmacht und vor allem sie begleitet, das habe ich auch 7-mal schon gemacht, dann stellt man fest, dass das nicht korrekt durchgeführt wird. Dass dort nach politischen Vorgaben entschieden wird, dass dort wertende Kommentare geschrieben werden, dass wenn kein Deutscher dabei ist, der sich einmischt, Protokolle nicht richtig geschrieben werden, also dass da ganz, ganz viel im Argen liegt. Und das ist die erste Erfahrung quasi, wo man so richtig dran stößt und dann geht's weiter mit. Arbeitsrecht wird verweigert, Wohnungen wird man nicht unterstützt. Das ist jetzt unabhängig mal von der Situation, dass es natürlich sowieso viel zu wenig Wohnungen überall gibt, weil der soziale Wohnungsbau in den letzten 20 Jahren vernachlässigt wurde. Aber generell stößt man permanent an Dinge, wo man sagt, rechtlich wäre es eigentlich so und so. De facto, wenn man an der Seite eines Menschen ist, der in dieser Notlage ist und mit dem versucht, Dinge zu bewegen, stellt man fest, man kommt an Tausende von Grenzen. Und die allergrößte davon ist erstmal diese massive Abschiebelinie, weil aus dem von wegen wir schaffen das, was die Merkel noch 2015 gesagt hat, ist ja ein Abschieben, Abschieben, Abschieben geworden. Ganz besonders deutlich wird es in Afghanistan, aber es gilt natürlich auch für ganz viele andere Länder.
Das sind jetzt sehr klare Vorwürfe, die du da erhebst gegenüber den Behörden. Hast du da mal auch protestiert dagegen und bist dann auf welche Reaktion bist du dann gestoßen?
Also protestiert tatsächlich mehr jetzt in der Initiative mit dem, was wir seither machen. Ich habe auch einmal mit anderen Flüchtlingshelfern und Engagierten zusammen eine Anketungsaktion gemacht vor der Regierung von Oberbayern, wo wir die Angestellten aufgefordert haben, zu remonstrieren, so heißt es, nämlich ein Recht, quasi die Unterstützung von verfassungs- oder grundgesetzwidrigen Aktivitäten zu verweigern. Und wir haben sie dazu aufgefordert, nicht mitzuarbeiten bei den Abschiebungen. Das ist so eine bestimmte Form des politischen Protests. Ansonsten habe ich es tatsächlich versäumt, und das ist ein bisschen vielleicht aus der Fassungslosigkeit, weil man es am Anfang nicht glaubt, die konkreten Vorfälle bei den Anhörungen, die ich dabei war, wirklich mit dem Gedächtnisprotokoll aufzuschreiben und auch versuchen, gerichtlich vorzugehen. Allerdings sind wir jetzt in der Situation, dass viele Helferinnen auch versuchen, das zu sammeln, und dass es von den Flüchtlingsräten ja auch viel Fallbeispiele gesammelt werden und generell die Struktur des BAMF hinterfragt werden muss und dass da unbedingt irgendwas passieren muss, weil es ist einfach rechtswidrig, das kann man ganz klar so sagen.
Wodurch ist das so rechtswidrig, wie du das beschreibst? Also es kann ja vieles sein, bewusste Politik, Unfähigkeit in den Behörden, starre Bürokratie und vieles, vieles mehr.
Es ist eine Mixtur, finde ich, und die Mixtur ist aber getrieben vor allen Dingen von einer Vorgabe der Behörde, da gibt es politische Linien. Also man sieht das ganz, ganz deutlich am Beispiel, der bringe ich wieder Afghanistan. Vor dem Herbst 2015 lag die Anerkennungsquote afghanischer Geflüchteter bei 76%, glaube ich. Und dann ist sie 2016 massiv gedrückt worden auf um die 50%. Jetzt 2017, wir sind inzwischen, glaube ich, bei 33%. Ich persönlich kenne ungefähr 30 Afghanen in meinem näheren Umfeld und keiner von denen hat einen positiven Bescheid. Ich habe mit denen teilweise die Anhörung vorbereitet, ich kenne deren individuelle Schicksal, ich habe Dokumente und Unterlagen gesehen und ich weiß, dass die verfolgt wurden. Da ist also von oben ein politisch gemachter Druck, aber der paart sich natürlich auch mit einer katastrophalen Organisation, wo dann einzelne Mitarbeiter einfach überhaupt nicht entsprechend ausgebildet wurden und dann schnell hunderte von Leuten eingestellt wurden, die überhaupt nicht in der Lage sind, sorgfältige Verfahren und Prüfungen durchzuführen.
Ihr beobachtet die bayerische Politik ja sehr genau. Jetzt wird von Geflüchteten immer gefordert, sie sollen sich integrieren. Wo wird aber eurer Meinung nach auch deren Bemühen um Integration zunichte gemacht oder wo gibt es auch Verschärfungen?
Also das eine ist, ohne das weiter auszuführen, dieses sogenannte Integrationsgesetz, was ein Ausgrenzungsgesetz ist eine ganz klare Verschärfung. Und diese Sachen mit dem Kirchenasyl zum Beispiel, die sind ja da drin bedingt. Aber es gibt tatsächlich eine sehr konkrete Verschärfung, die wir einschätzen, die eine Reaktion auf diese eigentlich massive Unterstützung und empathische Reaktion der Bevölkerung bis in den Landkreisen hinein gegenüber Geflüchteten ist. Das ist nämlich, dass jetzt die sogenannten Transitzentren ausgebaut werden. Es gibt inzwischen 4 in Deggendorf, Bamberg, Regensburg und Manching bei Ingolstadt, die jeweils mit der Kapazität zwischen 6.000 und 10.000 Personen ungefähr sind, wo Erstaufnahme und längerfristige Unterbringung alles in einem hinter verschlossenen Türen gemacht wird, wo von außen niemand rein darf, wo massiv Recht gebrochen wird, wo keine Rechtshilfe zugelassen wird und wo zum Beispiel Kinder nicht auf die Schule gehen dürfen. Und da sehen wir, dass das tatsächlich, das ist der krasseste Menschenrechtsverstoß, der gerade passiert, der systemisch umgesetzt wird. Es gibt eine Weisung vom Bayerischen Innenministerium, dass zum Beispiel neu ankommende Nigerianer nur noch in diese Transitzentren gebracht werden, neuerdings auch Afghanen. Und das heißt, dass da eigentlich versucht wird, das, was passiert ist, nämlich die solidarisch-empathische Reaktion der Bevölkerung gegenüber Geflüchteten, dass die verhindert wird, weil man die unter Ausschluss der Öffentlichkeit so schnell wie möglich quasi in ein Verfahren bringen und gleich wieder abschieben will.
Ihr vom Aktionsbündnis Gemeinsam für Menschenrechte und Demokratie, ihr sprecht jetzt von einem Scherbenhaufen. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen beschreiben, was die anderen erzählen, die anderen Ehrenamtlichen, also die sich für Geflüchtete engagieren, wo sie sich alleingelassen fühlen oder sogar in ihrer Arbeit behindern.
Also das große Thema ist Ausbildung und Arbeit. Also da gibt es ja ein permanentes Vor und Zurück. Also jetzt geht gerade wieder ein bisschen vor, wobei das sehr unterschiedlich ist, auch nach einzelnen Landkreisen. Es gibt ja ganz klare Direktiven vom Bayerischen Innenministerium und auch von den diversen Ämtern. Und manche Landkreise legen das extrem restriktiv aus. Das heißt, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, das Grundrecht und das Menschenrecht, ich sag's mal explizit, so auf Arbeit irgendwie umzusetzen. Das schafft natürlich auch viele Probleme, wenn die Leute 1, 2, 3, 4 Jahre in irgendwelchen Warteschlaufen sitzen, arbeiten wollen, Arbeitsplätze sind da und sie kriegen sie nicht. Also da ist ganz, ganz viel schräg. Das ist ein großes Thema. Das zweite ist die massive menschenrechtswidrige Abschiebepolitik. Da habt ihr ja in Nürnberg das beste Beispiel. Wenn Jugendliche aus Schulen rausgeholt werden, aus dem eigentlichen Schutzraum, dann die Frage mit dem Kirchenasyl zum Beispiel. Also das eigentlich ein jahrhundertelang verbrieftes Recht, das ist jetzt kein Menschenrecht oder Grundrecht, aber ein etwas, was im Prinzip auch den Kirchen zugestanden wurde. Und gerade einem Staat wie dem Bayerischen, der sich so stark auf christliche und kirchliche Werte beruft, dass der im Prinzip den Kirchen dieses Recht, das seit Jahrhunderten gegolten hat, abspricht und Pfarrer kriminalisiert. Das sind nur ein paar Beispiele und dann gibt es natürlich noch viele andere konkrete Beispiele auch.
Ihr habt jetzt mit dieser öffentlichen Vollversammlung begonnen. Dann gab es eine große Demonstration, auch eine bayernweite Demonstration unter dem Motto, es reicht, Ausbildung und Arbeit statt Abschiebepolitik. Im Juni war das in München. Jetzt macht ihr verschiedene Aktivitäten. Aber auf welche Reaktionen seid ihr denn auch mit oder stoßt ihr denn auch damit bei diesen Helferkreisen? Die sind ja durchaus auch unterschiedlich im Agieren.
Ja, also es gibt, sag ich mal, natürlich gibt es so eine bestimmte Helferszene oder Helferkreise, die sich sehr, sehr stark humanistisch definieren und ihr Engagement als explizit nicht als politisch sehen. Und sag mal, wir von unserer Initiative, wir sagen eigentlich eher, dadurch, dass wir machen und dass wir gegen eine bestimmte Entwicklung, politische Entwicklung, uns ja quasi wenden. Also weil wir für das Bleiberecht der vielen Menschen, die zu uns gekommen sind, uns eintreten, weil wir deren Schicksale kennen, weil wir versuchen, auch quasi rechtsmäßig das, was eigentlich da wäre, umzusetzen, dass die arbeiten können, dass die hier bleiben können, dass sie erstmal mindestens für einen bestimmten Zeitraum, also geschützt leben können, dann sind wir automatisch mit der Politik konfrontiert und damit sind wir auch automatisch politisch, ob wir das jetzt wollen oder nicht. Also wer in der von einem total rechtslastigen, narrativ dominierten Gesellschaft sich quasi für Geflüchtete einsetzt und für einen offenen Umgang mit Menschen in Not, der handelt politisch, ob er das selber so definiert oder nicht.
Blicken wir auf eure nächsten Aktivitäten. Also ihr veranstaltet ja Diskussionsforen beispielsweise. Wie laufen die denn ab? Vielleicht kannst du es kurz darstellen. Und was ist da euer nächstes Thema?
Also zum einen haben wir für, das ist quasi, die sind zwar offen, aber die sind hauptsächlich an die Helferkreise selber gerichtet, Diskussionsforen, wo wir uns immer ein bestimmtes Thema vornehmen. Wir organisieren das nach dem sogenannten Fishbowl-Prinzip. Da stehen in der Mitte 8 Stühle und dann außenrum sitzen alle anderen. Es gibt also keine Bühne oder so. Und wenn man sich an der Diskussion beteiligt, setzt man sich für den Redebeitrag quasi in den inneren Kreis und dann geht man wieder raus. Und dadurch kann man eine fortlaufende Diskussion über 1, 2 Stunden organisieren, an der möglichst viele Menschen sich beteiligen. Und das machen wir zum einen, um selber uns auszutauschen, weil der Gesprächsbedarf der helfenden Menschen ist wahnsinnig groß. Also man macht da ganz, ganz viele Erfahrungen und es gehört auch die Erfahrung dazu, dass sich der eigene Freundeskreis zum Beispiel entfremdet, dass man mit Familienangehörigen, gestern haben wir einen Fall gehabt, wo der eigene Sohn zur Mutter sagt, er schickt die Enkeltochter nicht mehr bei, solange sie das Geflüchtete aufgenommen hat bei sich zu Hause. Das macht mit den Leuten auch was. Da gibt es auch sehr, sehr viel Gesprächsbedarf. Dem tragen wir Rechnung, aber gleichzeitig versuchen wir auch, argumentieren und diskutieren, zu lernen, zu schulen, weil das auch wichtig wird in Verhandlungen mit Politik, auch mit Verwaltung, auch mit der Gesellschaft perspektivisch. Und wir versuchen auch über diese Art der Diskussion rauszufiltern, an wen müssen wir eigentlich welche Anliegen genau richten. Das ist ja nicht immer so, da gibt es einen Unterschied manchmal zwischen Politik und Verwaltung oder auch Medien, mit der wir teilweise sehr unzufrieden sind, mit einer bestimmten Berichterstattung und so weiter. Und das versuchen wir über diese Diskussionsformen rauszukristallisieren.
Für den September habt ihr euch wieder was ziemlich Großes vorgenommen, nämlich ein Menschenrechtstribunal. Wie soll es ablaufen?
Also das Menschenrechtstribunal zieht sich eigentlich quasi über einen längeren Zeitraum. Wir machen im September nur den Auftakt, nämlich am 15. September, das ist der Tag der Demokratie. Da sollen die Anklagen verlesen werden. Im Grunde genommen wollen wir die Verantwortlichen dieser Politik in einer, ja, sagen wir mal, durchaus dramaturgisch inszenierten Darstellung vor Gericht bringen. Also die Verantwortlichen, die wir jetzt in Bayern in Form von einem Seehofer, von einem Herrmann vermutlich wird benennen, das ist gerade noch in Arbeit, deutschlandweit in Form eines Lothar de Maizière. Und da sollen einzelne konkrete Fälle von Geflüchteten vorgetragen werden, die Menschenrechte verletzen. Wir sind gerade am Sammeln, wir haben schon ziemlich viele Fälle davon. Und dann sollen Prominente, also Schauspieler, Kabarettisten oder Menschen einfach aus dem öffentlichen Leben eine Anwaltsfunktion einnehmen und auch ein bisschen so versuchen, diese Vorfälle einzustufen, zu bewerten. Und das wird am 15. September, das ist der Tag der Demokratie, erstmal die Anklageerhebung. Und dann wollen wir im Dezember rund um die Tage der Menschenrechte das eigentliche Tribunal in München in einem Theater durchführen und quasi eine Verhandlung dort inszenieren.